Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu einer neuen Folge von Intensiver Leben, dem Reisepodcast von Studiosus. Hier nehmen wir Sie mit an einen anderen Ort der Welt zum Kennenlernen, zum Träumen oder auch zum Planen. Und wir sprechen mit den Menschen, die diese Ziele besser kennen als jeder Reiseführer, den Reiseleiterinnen und Reiseleitern von Studiosus. Sie öffnen uns Türen, sie erzählen Geschichten und geben uns vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, schon mal da gewesen zu sein. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Moderator und freue mich heute auf den Abflug nach Kairo. Da gibt's den Duft von Kardamom, den Rhythmus des Verkehrs und dazu die Wucht der Geschichte. Und zwischen all dem liegt ein Alltag, in dem Millionen Menschen ihr eigenes Tempo finden. Und genau dieses Kairo wollen wir heute entdecken. Das Historische, das Moderne und vielleicht auch ein bisschen das Persönliche. Denn meine Gesprächspartnerin ist Mai Haykal. Sie ist gebürtige Kairoerin. Ich hoffe, das sagt man so. Seit 25 Jahren Reiseleiterin. Sie hat unzählige Studiosus-Gäste begleitet durch Basare zu Moscheen, über Plätze in Museen und natürlich zu den Pyramiden. Und sie weiß, wo Kairo seine kleinen, besonderen Momente versteckt hat. Mai, schön, dass du heute bei uns bist.
Schön, bei euch zu sein.
Ich habe es ja schon erwähnt, Kairo ist deine Heimatstadt. Du bist hier aufgewachsen, du kennst die Menschen, die hier leben. Wie bist du groß geworden und was hast du vor Studiosus gemacht?
Ich bin in Kairo geboren, ich bin in Kairo aufgewachsen, war auf der deutschen Schule in Kairo, eine Auslandsbegegnungsschule. Da bin ich zweisprachig aufgewachsen, zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, habe mein Studium über die ägyptische Kultur- und Kunstgeschichte abgeschlossen, dann als Reiseleitung noch eine Spezialausbildung, Diplom-Reiseleiterin und bin seit 91 Reiseleiterin. 2000 bin ich bei Studiosus eingestiegen und bin bei Studiosus in Ägypten, natürlich auch in Kairo seit der Zeit unterwegs und macht unheimlich viel Spaß natürlich.
Über den Spaß werden wir gleich nochmal reden. Lass uns zunächst mal die geografische Lage so ein bisschen anreißen. Wo genau liegt Kairo und welches Klima erwartet uns hier?
Kairo liegt im nördlichen Drittel des Landes. Und wenn wir über Ägypten reden, reden wir immer Norden ist Unterägypten und Süden ist Oberägypten, weil der Nil von Süden nach Norden fließt. Und Kairo liegt dann im letzten Drittel, wenn sich dann der Nil nach der Stadt sich verzweigt und noch 200 Kilometer Richtung Nordküste zum Mittelmeer fließt. Umgeben von Wüste, klar, rechts und links, Westwüste, klar. Ostwüste und sowieso geht nicht anders, weil ja Ägypten letztendlich aus dem Niltal besteht. Die kleine sogenannte Stromoase, die wie eine Lotusblüte aussieht. Und rechts und links ist alles Wüste, also etwa 80% des Landes bestehen aus Wüste.
Mit welchen Temperaturen muss man denn hier rechnen? Ich glaube, man muss da schon ganz schön hart drauf sein, oder? Wenn man in der Hochzeit hinfährt.
Sehr unterschiedlich. Im Sommer natürlich sehr hohe Temperaturen. Die können bis 40 steigen. Ja. Teilweise sogar mit Luftfeuchtigkeit bis 80%. Im Winter ist es gemäßigter, kann aber auch sehr kalt werden. Nachts können die Temperaturen bis 8 sinken. Wenn unser normaler, sogenannter süßer Nordwind auch im Winter weht, dann ist er nicht mehr süß. Der beißt. Richtig. Okay. Ja, und da können sogar Gäste bei diesen Temperaturen frieren.
Oh ja.
Also, ja, Winterwind ist immer sehr, sehr unangenehm.
Wann ist denn aber deiner Meinung nach die beste Zeit, Kairo, ich sag mal, tief einzuatmen?
Es gibt zwei Monate, wo man Kairo schön besichtigen kann oder besuchen kann. April, Mai natürlich, weil ja Mai auch mein Name ist, aber auch im November. Also November ist generell eine sehr, sehr schöne Reisezeit, generell für ganz Ägypten. Also das ist sozusagen unser herbstlicher Frühling.
Sandstürme begleiten euch da ja immer mal. Wann müsst ihr damit rechnen? Ja. Wann passiert das?
Im Frühling. Und deswegen ist unser Frühling nicht wirklich so im Sinne eines Frühlings, was man so vom Westen oder von Europa oder von Deutschland kennt. Das geht so ungefähr von Anfang März bis Ende April, Mitte März, Anfang Mai. Also das sind so 50 Tage.
Mai, Kairo ist eine wahnsinnig vielschichtige und große Stadt. Hier leben Millionen Menschen. Wie viel sind es denn eigentlich bei euch?
Ganz genau wissen wir es nicht, aber wir sagen circa 25 bis 30 Millionen.
Wow, das ist wirklich eine ganze Menge. Ja. Wie würdest du euch denn beschreiben? Also gibt es vielleicht etwas, das Ägypter auszeichnet oder das sie vielleicht am besten beschreibt?
Sehr lebensfroh, ja? Sehr humorvoll.
Oh, schön.
Und wir versuchen das Leben, soweit es uns möglich ist, zu genießen unter allen Umständen. Also wir können, wenn wir froh sind, sehr froh sein. Wir sind sehr emotional natürlich. Und wenn wir trauern, können wir auch sehr gut trauern. Mhm. Also mhm. Gefühle ist das, was uns wirklich beschreibt. Wir sind sehr gefühlvoll.
Ja. Weil diese Menschen, die bei euch leben, die müssen ja natürlich auch irgendwo wohnen. Und diese Knappheit an Wohnraum, die hat die Menschen in Kairo auch so ein bisschen erfinderisch gemacht vor Jahren. Über der einen Stadt ist quasi auf den Dächern eine andere entstanden. Also man hat sich da ganz praktisch geholfen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Die Dächer ermöglichen das auch. Vor allem, wenn man praktisch auch an jeder Hauptleitung auch anzapfen kann, ohne irgendwie dafür was zahlen zu müssen oder dafür bestraft zu werden. Das ist ganz normal bei uns. Das Koexistieren. Lebe und lasse leben. Mhm. Und natürlich ist es zu einem Problem geworden, was jetzt auch intensiv von der jetzigen Regierung auch aufgegriffen wird. Die Umstände, die die Leute da auf den Dächern oder in den Totenstädten haben, sind natürlich total unmenschlich. Und es ist langsam Zeit, dass man sich auch um sie kümmert. Und deswegen werden jetzt auch neue Wohnorte gebaut, komplett mit allem, was man als menschlich, human, auch ehrenwürdig bezeichnen kann. Und da werden die Leute dort umgesiedelt.
Mhm. Du hast gerade Totenstädte gesagt, gemeint sind Friedhöfe. Die Leute leben da auf den Friedhöfen?
Ja, genau. Die Friedhöfe bei uns werden auch nicht umgebaut. Wir haben einen großen Friedhof. Damit meinen wir auch die sogenannte Totenstadt in Kairo. Die ist im Mittelalter entstanden oder dieser Friedhof ist im Mittelalter entstanden als Mausoleen für Prinzen und für Herrscher und so weiter. Und im Laufe der Zeit, da es ja Wüste war, hat man weiterhin Gräber da gebaut, bis in die heutige Zeit. Und da diese Gräberform wie ein Haus ist, es ist einfach, daraus auch ein Wohnhaus zu entwickeln. Und somit gibt es natürlich Wächter, die sich drum kümmern. Und es kommen Leute, die obdachlos sind, aus den Provinzen hauptsächlich, und suchen sich dann da ein Grab, das wie ein Haus aussieht, und machen daraus ein Haus. Und das ist über Jahrzehnte passiert. Wie viele Menschen da drin leben, wissen wir nicht. Aber Zehntausende, kann man sagen. Und das wird eine nicht einfache Sache sein, die da umzusiedeln. Aber ich denke, das schaffen wir schon.
Nun ist ja Kairo eine Stadt mit einer Geschichte von über 1000 Jahren und die ist auch so umfangreich, dass sie in diesen Podcast ganz sicher schon mal nicht passt. Aber hilf uns mal so ein bisschen, Mai. Was sollte man denn wissen über die ersten Jahre von Kairo und dem Kairo, was wir vielleicht aus heute kennen?
Kairo, wie gesagt, eben 1000 Jahre alt. Das ist mit der Entstehung der Hauptstadt an und für sich, das sogenannte arabische Kairo. Geografisch gesehen existierte aber schon auf derselben Fläche schon andere Städte vor dieser Zeit. Aber Kairo als Hauptstadt ist im 10. Jahrhundert gegründet worden, nach Christus natürlich. Als ein kleiner Kern, der nur für den Herrscher, also für den König, für den Sultan und für sein Militär. 2 mal 1,5 Kilometer groß. So ist die Stadt entstanden. Und im Laufe der Zeit natürlich hat sich die Stadt ausgedehnt, hat eine Stadtmauer im Mittelalter bekommen. Ja. Und außerhalb hat sich die Stadt natürlich auch ausgedehnt. Also man konnte innerhalb den Mauern der Hauptstadt wohnen, aber auch außerhalb. Mhm. Und Sitz des Herrschers ab dem Mittelalter, so ab dem 12. Jahrhundert, dafür baute man eine Zitadelle. Und die Zitadelle grenzte dann auch an der Stadtmauer. Und diese Zitadelle ist eigentlich die besterhaltenste im gesamten Nahen Osten. Wie gesagt, 12. Jahrhundert entstanden und ist zum Herrschersitz bis ins 19. Jahrhundert geblieben. Mitte des 19. Jahrhunderts, ungefähr zur gleichen Zeit, als dann der Suezkanal gebaut und eingeweiht wurde. Ja. Und da ist dann die nächste Phase der Stadt entstanden. Wir lassen dann das Mittelalter, die osmanische Zeit mit all den wunderschönen Denkmälern, die über die Zeit mit ihrer Vielfältigkeit, Moscheen, Madressen, also Schulen, Trinkbrunnen, Häuser, Paläste, Karawansereien, all das lassen wir hinter uns und ab Mitte des 19. Jahrhunderts fängt das moderne europäische Kairo an, das zum Anlass der Einweihung vom Suezkanal gegründet wurde. Kedevi Ismail, der damalige Herrscher, der wollte seine Staatsbesucher natürlich mit einem neuen, modernen, jungen Kairo beeindrucken und dafür hat er dann Architekten aus der ganzen Welt nach Kairo eingeladen und die haben angefangen, richtig schöne europäische Paläste zu bauen in jeden vielen Ecken, die Straßen, die Plätze, die Cafés, die Läden. Kairo hat zu einer gewissen Zeit sogar mit Paris konkurriert. Mhm. 1925 natürlich der Höhepunkt der Entwicklung dieser europäischen Seite oder dieses europäischen Gesichts war Kairo die schönste Hauptstadt der ganzen Welt, 1925.
Wirklich unglaublich. Das Kuriose ist ja, wie ich finde, dass man das Kairo von damals jetzt aber wieder gerne zurück hätte, in ganz vielerlei Hinsicht. Das hast du mir erzählt. Über die Wohnsituation haben wir ja gerade schon gesprochen. Da versucht man auch wieder zum Ursprung zurückzukehren. Aber das Gleiche passiert eben auch bei Parks und bei Gärten. Ja, auch da wird ja diese Entwicklung eingeschlagen. Was passiert da genau, Mai?
Die Parkanlagen, die speziell auch während dieser Zeit entstanden sind, werden jetzt alle wieder saniert. Der Zoologische Garten, der große Botanische Garten dahinter, Oman Park. Die zwei werden sogar mit einem Tunnel verbunden. Ein großer Park ist 2005 entstanden, was ursprünglich eine große Müllhalde Kairos war. Da ist ein ganz toller Park jetzt entstanden. Das besuchen wir auch bei unseren Kairo-Reisen. Und da ist ein wunderschöner Park mit schönen Bäumen, mit Pflanzen, mit Wanderwege, mit Springbrunnen, mit ganz tollen Restaurants und Cafés. Natürlich mit Blick auch auf eins der Wahrzeichen, was ich gerade eben erwähnt habe, die Zitadelle und natürlich die Moschee mit ihren silbernen Kuppel, die sogenannte Alabaster-Moschee.
Ist das eigentlich auch so ein bisschen dein Lieblingsspot dort?
Total.
Du hast da so ein bisschen durchblicken lassen, dass du da eigentlich am liebsten bist, weil sich alles vereint in dieser Ecke.
Ja, ich bin ein Mensch, der auch sehr auf Natur angewiesen ist.
Ja.
Diese Farben, diese herrliche Farben, das Grüne der Pflanzen, die unterschiedlichen Farben der Blüten, natürlich wenn auch noch ein schöner blauer Himmel auch zu genießen ist, die Sonne, das Licht, das reflektiert sich wunderbar in diesem Park.
Man sagt von Kairo, und das weißt du viel besser als ich, dass es eine Stadt ist, die man vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick liebt, aber auf den zweiten dann umso mehr, wenn man nämlich die besonderen Ecken und vor allem auch die Altstadt kennengelernt. Und die ist ja auch Weltkulturerbe, ne?
Die ist Weltkulturerbe, und zwar ab der Zeit, wo man auch angefangen hat, wieder diese älteste Straße, die Hauptstraße, die mit der Entstehung der Stadt im 10. Jahrhundert gegründet wurde, existiert immer noch. Und die wurde in den 90er Jahren, das war ein ganz, ganz großes Projekt, und zwar die Wiederbelebung des historischen Kairos. Und da wurde diese Straße voll saniert, die Denkmäler über 60 auf dieser engen Strecke von 1,7 Kilometer. Die sind alle komplett restauriert worden. Und da kann man wirklich eine herrliche Zeit auf dieser Straße verbringen, umgeben von Denkmälern, umgeben von kleinen Cafés, von Werkstätten, von Läden, weil es ja auch mittendrin im heutigen Bazar auch ist.
Pass mal auf, Mai, ich habe eine Idee. Dann nimm uns doch mal mit. Lass uns mal den Wind von Kairo so ein bisschen um die Nase wehen. Wir gehen gedanklich dahin, wo eben Kairo besonders beeindruckt. Das ist diese Straße, von der du gerade gesprochen hast, mit all diesen Besonderheiten, mit den Sehenswürdigkeiten. Bazare, hast du gesagt, Geschäfte erlebt man dort auch. Wie geht's dann weiter?
Am Nordende gibt es ein Tor, am Südende gibt es auch einen anderen Tor, aber das Südtor ist das Tolle, weil wenn man da hochsteigt auf 24 Meter Höhe ungefähr und dann den Blick in allen Richtungen wirft, da kann man Kairo mit all ihrer Geschichte über all den Jahren bis in die moderne Zeit auch sehen. Einmal Richtung Norden, die Straße mit all den Denkmälern, mit den 1000 Minaretten, das war ja auch eins der Benennungen der Stadt, Kairo, Stadt der 1000 Minarette. Richtung Westen haben wir die modernen Städten. Der Nil fließt zwischendurch. Durch die Hochhäuser kann man den Nil nicht mehr sehen, aber wir wissen, wo der Nil fließt. Und wenn man noch weiter Richtung Westen guckt, da kann man natürlich auch noch teilweise die Wüste blicken, da wo die Pyramiden sind. Aber die sind nicht immer einfach zu sehen. Erstmal ist man mittendrin in der Stadt und da muss man noch höher stehen. Von der Zitadelle aus könnte man beim klaren Wetter bis zu den Pyramiden rausschauen.
Aber die gehören ja eh nicht zur Stadt, oder?
Nein, die Pyramiden sind am Westufer und gehören einer anderen Stadt, Gizeh. Aber Gizeh gehört zum sogenannten Großraum Kairo.
Ah, ja.
Denn Gizeh beherbergt ja auch, wie gesagt, sehr, sehr wichtige Denkmäler, einen ganz wichtigen Bestandteil unserer Geschichte. Und wie gesagt, eins der antiken Weltwunder, eigentlich der einzige, der noch bis heute erhalten geblieben ist. Ja, die Cheops-Pyramide.
Na klar.
Das bleibt ein Wunder für immer, denke ich mal.
Wir sind in dem Teil der Stadt am besten zu Fuß unterwegs vermutlich, aber man muss ja eigentlich schon wahnsinnig aufpassen, wenn man mal die Straße überqueren will, oder?
Ja, das ist natürlich eine Kunst. Irgendjemand, der aus den anderen Städten kommt, der muss lernen, wie man sicher über die Straße kommt. Und die Fahrer nehmen Rücksicht auf die Fußgänger, denn die wissen, die Fußgänger überqueren gerne an jeder Stelle auf der Straße, also nicht nur am Zebrastreifen oder nicht nur an der Ampel, sondern da, wo man immer gerade so die Lust hat, über die Straße zu laufen. Und es gibt eine gewisse Kommunikation. Man guckt, man blickt, man hält die Hand. Also wenn ich mit einer Gruppe die Straße überquere, dann dann gucke ich zuerst, ich warte, wo es am wenigsten Verkehr gibt und dann zeige ich mit meiner Hand so und die wissen schon, vom Weiten können sie sehen, sie blicken und können gleich durchschauen, das ist eine Touristengruppe, davor haben sie auch Respekt.
Sehr gut.
Und dann halten sie auch an und die lassen uns auch über die Straße. Und wir bedanken uns natürlich alle und dann geht der Verkehr wieder weiter.
Wir gehen jetzt mal gedanklich weiter. Wo bringst du mich als nächstes hin?
Also, wenn wir jetzt vom Tor runtergehen und da laufen wir durch ein Viertel, wo sehr viel Alltagsgegenstände im Angebot sind. Da kommen sehr viele Kairoer, auch außerhalb Kairo, um einzukaufen. Viel für die Aussteuer von jungen Brauten. Und das ist dann auch eine schöne Ecke, wo man sehr viel über den Alltag, über Land und Leute, wie trifft man sich, wie heiratet man, was besorgt man, wenn man heiratet, was sind die Schwerpunkte, Geschmack, wen fragt man und so weiter. Da kann man also vieles wirklich vom Alltag miterleben. Da muss man noch ein Stückchen zu Fuß bis zur Al-Azhar-Moschee. Mhm. Das ist auch ein besonderes Denkmal, das mitten im alten Teil der Stadt liegt, weil diese Moschee auch mit der Entstehung der Stadt gegründet wurde. Das war auch die Moschee der Stadt, wo man zum Mittagsgebet am Freitag auch gegangen ist und sich dort versammelt. Und gleich gegenüber davon ist die passende Stelle, wo man dann unterhalb der Hauptstraße, wo sehr viel Verkehr ist, durch einen Fußgängertunnel zur anderen Straßenseite weiter auf die Hauptstraße dann gelangen kann. Und da kommt man dann raus und dann sind wir mittendrin im Bazar. Und da die Fortsetzung dieser Straße führt uns dann bei all diesen schönen Perlen. Also es ist wirklich wie eine Perlenkette und eine Perle reiht sich neben der andere, bis man das Nordtor erreicht.
Und ganz wichtig, man muss vermutlich auch gut handeln können. Ja, also das gehört ja so ein bisschen zum Handel dazu, dass man nicht gleich den ersten Preis akzeptiert. Und da habe ich dann dich, Gott sei Dank, du hilfst mir dann so ein bisschen.
Natürlich, das Angebot ist enorm. Die Preise sind sehr unterschiedlich, die Qualität auch. Man muss gut suchen und gucken. Man wird von jedem angesprochen, aber ganz nett angesprochen. Die Kairoer sind sehr sprachbegabt und sie erkennen sofort, aus welchem Land dieser Gast kommt. Das erkennen sie vom Aussehen, von der Kleidung, egal wie, aber sie wissen schon, in welcher Sprache sie einen Gast ansprechen können.
Mai, Kairo ist ja voller Geschichten, du kennst sie alle, du bist da groß geworden, voller Dinge, die man erlebt haben muss. Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten, die können wir ja nicht alle aufzählen, aber es gibt so ein paar Highlights, die du uns empfehlen kannst. Was wäre das denn? Also vielleicht fangen wir mal mit dem Blick auf die Museen an.
Natürlich, das Alte Museum ist eins der Highlights der Stadt. Abgesehen vom natürlich das große Museum, Jam, das Juwel aller unserer Museen, das jetzt gerade vor einigen Monaten, am 1.11.25, ist es ja vollständig eröffnet worden mit wunderbaren Juwelen. Aber das Alte Museum am Tahrirplatz, das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, bleibt eins der Hauptsehenswürdigkeiten. Mhm. Das kann man einfach nicht weglassen. Die Schätze da drin, die Atmosphäre da drin. Für uns Reiseleiter ist es unser Zuhause. Denn da haben wir das Führen gelernt, da haben wir unsere Geschichte gelernt, unsere Begegnung mit all unseren Vorfahren, unsere Ahnen. Das bleibt, wie gesagt, sehr besonders für uns, hat seinen Platz in unseren Herzen. Und wir besuchen bei all unseren Reisen jetzt sowohl das Alte als auch das große Museum. Wir können auf dem Alten nicht verzichten. Mhm. Da sind nach wie vor sehr viele Meisterstücke drin. Das neue Museum natürlich ist heutzutage richtig das Kronjuwel all unserer Museen. Natürlich der Schatz von Tutanchamun, der kleine goldene König, das sogenannte Kindkönig, hat sein Zuhause endlich richtig toll bekommen, wo, wie gesagt, 5.800 Gegenstände aus allen Materialien da drin ausgestellt sind. Zum ersten Mal seit der Entdeckung 1922. Nur 30% davon waren im Alten Museum ausgestellt.
Ach.
Und jetzt vollständig 5.800 Gegenstände sind ganz toll beleuchtet. Natürlich mit der Totenmaske, die goldene, das wertvollste Gegenstand der ganzen Welt. Nicht nur goldwert, aber auch historisch. Es ist unbezahlbar. Also wenn man mich fragt, wie viel es kostet, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es keinen Wert hat.
Ja.
Und es ist ein Erlebnis natürlich. Also man braucht mindestens 2 Tage für dieses Museum, bis man praktisch 60% vom gesamten Inhalt auch zu sehen bekommt. Das Zivilisationsmuseum darf man auch nicht vergessen. Das ist in Alt-Kairo, also der Teil der Stadt, der vor Kairo islamisch entstanden ist. Dort sind unsere Königsmumien zu sehen.
Ah, ja.
Die sind ja bei einer ganz spektakulären Prozession 21 von dem alten Museum am Tahrir in diesen neuen, in diesem Zivilisationsmuseum transportiert worden. 22 Königsmumien, die haben jetzt wieder eine wunderschöne Abteilung bekommen, so gestaltet, wie es sich gehört, jeder König in seinem eigenen Raum. 18 Könige und 4 Königinnen, unter denen natürlich Ramses II., Thutmosis III., all die bekannten, Hatschepsut natürlich, die Kleopatra noch nicht, weil wir ihr Grab noch nicht entdeckt haben, aber vielleicht irgendwann.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist auch ein ganz, ganz tolles Museum, muss man auch gesehen haben.
Mai, kannst du mir vielleicht mal ein Beispiel nennen oder zwei, was genau ich da erleben kann, was ich da sehe?
Oh, das ist schwierig. Wir haben über 100.000 Gegenstände, die da ausgestellt sind.
Such dir
aber
zwei
wenn man,
aus.
Wenn ich zwei aussuchen kann, also es gibt eine Palette, womit man eben den Anfang der ägyptischen Geschichte datiert. Und zwar die sogenannte Nama-Palette. Und da ist zum ersten Mal die Vereinigung zwischen Ober- und Unterägypten richtig bildlich und schriftlich dokumentiert. Und das ist aus dem Jahr so etwa 2800 vor Christus. Direkt beim Eingang im Museum, das erste, womit wir auch all unsere Führungen im Museum anfangen. Dann gibt es einen ganz, ganz kleinen Gegenstand. Das Einzige, was wir von dem Erbauer des Weltwunders, der größten Pyramide Ägyptens, nämlich Cheops, von ihm haben wir eine ganz kleine Statuette aus Elfenbein. Und die ist nur 13 cm groß. Aber sein Name steht da drauf. Die war auch gebrochen, als man die entdeckt hat. Nicht bei den Pyramiden, sondern in Mittelägypten an einem Pilgerort. Und der Kopf war nicht mehr mit dem Körper zusammen. Und 3 Wochen lagen zwischen Entdeckung der 2 Teile. Und das ist auch ein ganz toller Gegenstand, weil dies die einzige Statue, die wir von Cheops haben, wo wir 100% sagen können, dass sie ihm gehört.
Kannst du mir bitte noch mal genau sagen, wie viele Teile dort zu sehen sind in diesem Museum, damit sich vielleicht die Zuhörer mal eine Vorstellung machen können davon, warum wir diesen Podcast nicht ausweiten können?
Über 100.000 Gegenstände.
Wahnsinn, es ist wirklich unglaublich. Alles dort in diesem Museum.
Und da steht noch jede Menge in den Lagerkammern unten auch, aber da wollen wir nicht darüber reden.
So, meine Liebe, jetzt haben wir den Salat. Wie bei allen Besuchen in den verschiedensten Metropolen der Welt bekomme ich irgendwann Hunger.
Mhm.
Aber wir haben ja halt die ägyptische Küche und die gilt als bodenständig, als aromatisch und einfach zugänglich. Gewürze sind bei euch heilig und ihr esst auch ein bisschen mehr vegetarisch, als man vielleicht vermutet, oder?
Das ist richtig. Schon seit der Antike, weil Fleisch, vor allem Rindfleisch, eben nicht jedem möglich ist, weil nach wie vor auch schon seit der Antike das eben was Teures war. Und wenn wir jetzt wieder in der Altstadt zurückgehen, ist natürlich das Beste, was man unterwegs so einfach mitnehmen kann, sind unsere Tarmeyas. Tarmeya ist Leckerbissen, wenn man das wortwörtlich übersetzt möchte. Und unsere Tarmeyas, die nicht Falafel sind, sind eigentlich aus Fava-Bohnen, aus Sauerbohnen als Grundbestandteil gemacht, nicht aus Kichererbsen. Und das ist der Grund, warum sie so gut sind. Die sind leicht, die sind knusprig, fluffig und natürlich mit all den Gewürzen, mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch, mit den Tomaten, was alles wunderbar schön gemischt wird. Koriander, sowohl frisch, grün, als auch Koriandersamen, dann frittiert und dann mit der leckeren Sesampaste, die auch mit Knoblauch, mit Olivenöl, ein bisschen Zitrone, wenn man möchte, kann man auch ein bisschen frischen Salat reintun. Im Fladen, der gerade frisch gebacken wurde und alles so schön warm dann in die Hand nimmt und reinbeißt, ach, das ist für mich Paradies.
Ist man eher so unterwegs oder lässt man sich Zeit, man geht in ein Restaurant, genießt und...
Sowohl als auch.
Ja.
Bei uns gibt's alles. Du kannst auf die Schnelle zum Frühstück, auch als Mittagsimbiss, aber es gibt jede Menge Restaurants, die das auch richtig anbieten, wo man sitzen kann, wo man alle möglichen Dips, auch Auberginen gehören dazu, pickelt, also eingelegte Gurken vor allem. Und da gibt es sowohl einfache Imbisse als auch Restaurants im Museum, zum Beispiel beim Jam. Da ist das Restaurant, das den Wettbewerb, der 2016 in Paris gehalten wurde, auch die besten Falafels der Welt gewonnen hat. Also wenn man da im Museum ist, muss man auf jeden Fall zu Suba. Suba hat die besten Falafels ägyptischer Tameas. Da muss man hin.
Das klingt wirklich lecker. Gut, ja. Gegessen haben wir das altehrwürdige Kairo, das durfte ich in Teilen auch kennenlernen. Jetzt habe ich so ein bisschen Lust, mich ins Abendleben zu stürzen. Und das kann man ja auch ganz gut am Nilufer, habe ich gehört.
Total. Der Nil war schon immer unser Freund, vor allem abends. Denn wenn wir vom Sommer speziell reden, da ist es ja die beste Stelle, wo man am Abend hingeht, wo man am Wasser sitzt oder auf dem Wasser fährt. Haben wir schon immer getan. Der Nil war ja unsere Hauptstraße, wo wir Richtung Norden und Süden die ganze Zeit lang und zwischen West und Ost uns bewegt haben. Und bis heute gilt es auch als unser Freund. Mit dem feiern wir, mit dem trauern wir. Der ist Bestand Teil von jeder Veranstaltung. Muss auch nicht teuer sein. Da gibt es diese vielen kleinen Bötchen, Motorboote, die wunderschöne, herrliche Lichter wieder haben. Licht ist ein wichtiges Faktor. Und da kann man sich als Freundeskreis versammeln, als Familie, wenn man Geburtstag feiern möchte, wenn man Hochzeit feiern möchte. Da kann man auch mit diesen Booten eine herrliche Zeit auf dem Nil verbringen. Tagsüber auch. Also wenn das Wetter es erlaubt, da kann man schöne Picknickfahrten auf dem Nil machen. Machen wir auch mit unseren Gästen, dass sie auch so mitkriegen, was wir so mit dem Nil alles gestalten können. Und da spielen wir auch Lieder über den Nil, über Ägypten, über Kairo. Wir sind ein sehr musikalisches Volk und Musik gehört immer dazu. Und wenn wir diese Motorboote sehen, da ist immer laute Musik dabei.
Leise geht nicht. Die Sonnenuntergänge sollen so traumhaft sein, in allen Farben dort zu genießen. Was glaubst du über den Daumen, Mai, wie viele Fotos von Sonnenuntergängen auf dem Nil hast du auf deinem Handy?
Keine Ahnung, über 1000 vielleicht.
Wirklich so, so schön. Ja, ja. Das sind Farben, die wahrscheinlich in Erinnerung bleiben. Was empfiehlst du deinen Gästen eigentlich, um sich vielleicht auch genau diese Farben oder einen Hauch davon mit nach Hause zu nehmen, als Souvenir möglicherweise?
Im Bazar wieder natürlich, denn all die typischen Souvenirs und Handwerksarbeiten, die man besorgen kann, sind im Bazar. Und da gibt es so ein Viertel, das auch eins der ältesten Kunsthandwerke bis heute erhalten hat, ist der sogenannte Zeltmacherviertel.
Ah, ja.
Und da wird speziell Patchwork aus buntem Stoff zusammen per Hand genäht. Also sie nehmen immer noch Nadel und Faden und nähen Stück für Stück, Blatt für Blatt der Blüten, die sie auf diesen Stoff zusammennähen. Es sind auch nicht nur Blüten, da sind Geschichten, da sind geometrische Formen, Kalligrafie, da kann man alles Mögliche finden und in sowas von herrlichen Farben, dass einem einfach das Herz aufgeht, wenn die schönen Kunstwerke überall in den Läden hängen. Sowas kann man mitnehmen, denn das entspricht tatsächlich all die Farben, die man auch während der Reise erlebt. Und das ist das Beste, was man mitnehmen kann.
Und du hast mir ja auch erzählt, dass man in diesen Laden auch gehen kann, wenn man vielleicht mal ein kleines schweres Herz hat. Also man kommt da gleich wieder
auf jeden Fall
besser drauf. Das hebt die Laune.
Alleine durch das Gespräch, was man auch mit dem Händler hat. Das Gespräch, was man austauscht. Denn wir haben einen ganz tollen Humor. Und mit Humor haben wir auch praktisch alles Mögliche überwunden. Und zusammen zu lachen ist das Beste, was man erleben kann. Denn man lernt und stellt fest, dass Menschen, egal aus welchem Land oder aus welcher Ecke der Welt kommen, die lachen alle gleich. Und Lachen baut Brücken bis zum geht nicht mehr.
Oh, das hast du schön gesagt. Liebe Mai, danke für diese spannende Reise nach Kairo, eine Stadt, die gleichzeitig ganz viel von der Vergangenheit hat, aber ja, mit beiden Füßen im Hier und Jetzt steht. Das hat wirklich großen Spaß gemacht.
Mir auch, jederzeit.
Und wenn Sie beim Zuhören die warmen Abende am Nil oder das Gewusel auf den Basaren so ein bisschen gespürt haben, dann hat dieser Podcast genau das getan, was er soll. Wer Kairo entdecken möchte, vielleicht zum ersten Mal oder mit einem neuen Blick, dann schauen Sie gerne auf studiosus.com. Da finden Sie alle Reisen, spannende Hintergrundinfos und natürlich auch weitere Folgen von Intensiver Leben. Ich bin René Hausmann und bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder an einen Ort geht, an dem man die Welt ein bisschen intensiver spürt.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.